Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Vom Spezialeinsatz zur Sicherheitsstrategie. Heute ist mein Gast jemand, der weiß, wie man in der Krise einen kühlen Kopf bewahrt. 10 Jahre bei der Brandenburger Polizei, Einsätze in Spezialeinheiten, später Kampfkunstlehrer und heute gefragter Krisenexperte und Unternehmer. Fabian Lüth weiß, wie es ist, wenn Sekunden entscheiden und wie man dieses Wissen in Unternehmen, in Schulen und in Behörden bringt. Wir sprechen über echte Extremsituationen, über Deeskalation statt Drama, Sicherheit im Alltag und die Kunst, souverän zu führen, wenn es darauf ankommt. Ein Gespräch über Verantwortung, über Haltung und über das, was bleibt, wenn der Sturm vorbei ist. Herzlich willkommen, Fabian Lüth.
Hallo André, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du bei mir bist, lieber Fabian. Du bist gebürtiger Berliner. Du warst 10 Jahre bei der Brandenburger Polizei, darunter auch in Spezialeinheiten. Was war denn der prägendste Moment deiner Zeit im Staatsdienst?
Oi, da waren tatsächlich einige prägende Momente. Ja, also ich sag mal, grundsätzlich kann man bei der Polizei, muss man wirklich sagen, man erlebt Dinge, die der Normalbürger so nicht in seinem Alltag hat. Aber so spontan fällt mir ein Einsatz ein, das werde ich nie vergessen. Da waren wir, war ich in der BFE, in der Beweissicherungsfestnahmeeinheit. Und wir hatten mal einen Einsatz beim Energieversorger, beim Großen. Und da wurden wir komplett überrannt, weil wir viel zu wenig waren. Und ein Kollege lag auf dem Boden, hat einen festgehalten, also der war komplett im Tunnel. Und bin dann noch mal hingestürmt, habe den dann irgendwie rausgeholt, weil halt auf den eingetreten wurde. Und letztendlich, wie gesagt, sind sie dann von dann gezogen. Also wir hatten, wie gesagt, keine Chance. Aber das war halt wirklich sehr grenzwertig, dieser Einsatz. Also das war so, was mir definitiv jetzt so spontan im Kopf hängen geblieben ist.
Dass dir in Erinnerung geblieben ist.
Genau.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber mich würde natürlich auch interessieren, wie alt warst du denn damals, als du zur Polizei gegangen bist?
Ich war damals 22, gerade 22 geworden. Genau, da habe ich damals angefangen.
Und das war dein erster Berufswunsch oder wie kamst du dazu?
Tatsächlich ja. Also das hat sich so entwickelt, als ich 15, 16 Jahre alt war. Und meine Mutter auch Beamtin, ja, Lehrerin, Papa auf dem Bau. Und damals war so Polizei halt auch grundsätzlich immer präsent und war halt auch was eigentlich so grundsätzlich meinem Charakter entsprochen hat. Und für mich war es halt tatsächlich etwas auch bewirken zu können, ja, auch in der oder für Menschen etwas bewirken zu können.
Ja.
Und ich kannte natürlich auch, durch meine Mutter alleine den Beamtenstatus. Und das war natürlich erstmal, was natürlich auch geprägt hat.
Hm. Jetzt, wenn man unterwegs ist auf den Straßen Brandenburgs, ist es nicht immer ganz ungefährlich. Ja? Da lebt man auch mit der Angst, die für das Überleben ja unverzichtbar auch ist, damit man auch wieder heile nach Hause kommt. Was war denn deine erste Begegnung mit echter Angst? Und wie hast du sie damals überwunden? Wie bist du ihr begegnet?
Tatsächlich die erste Begegnung, also ich sag mal so, jeder Mensch hat ja verschiedene Ereignisse im Leben, wo er natürlich Angst bekommt, aber bei der Polizei ging das eigentlich. Also durch die Ausbildung, durch die Zusammenarbeit im Team, auch mit den anderen, hatte ich nie Situationen, wo ich wirklich richtig Angst hatte, sondern es waren bei mir eher so private Ereignisse, die sich im Laufe des Lebens entwickelt haben. Beispielsweise Messerattacken. Ja, ich wurde auch halt auch in Berlin mit Messern halt angegriffen. Sowas hatte ich zum Beispiel.
Außerhalb der Dienstzeit oder?
Das war außerhalb der Dienstzeit.
Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also man ist ja gefühlt immer im Dienst.
Wie bin ich damit umgegangen? Also letztendlich.
Also lebt der Gegenüber noch?
Ja. Ja, das tut er. Ja. Es waren aber mehrere. Es war halt eine Gruppe und ich war damals mit meinem besten Freund unterwegs. Also ich bin ja, wie gesagt, Kampfkünstler und auch Selbstverteidigung, trainiere auch mit Waffen, gegen Waffen und auch ohne Waffen gegen Waffen. Und das war letztendlich am Ende das, was mich dann auch geschützt hat. Das heißt, wir sind damals im Club unterwegs gewesen, das ist jetzt schon bestimmt 8, 9 Jahre her. Und dann war schon so ein bisschen Rangelei, bevor es also nach unten ging. Das war halt ein Fahrstuhl, der nach unten ging. Und wir haben damals gesagt, also ich, wie gesagt, und mein Kumpel, ey, lassen wir ein bisschen warten, dass die alle raus sind und alle weg sind. Und dann ist auch gut. So, dann haben wir 20 Minuten gewartet, sind dann auch raus. Und natürlich, ja, wie es halt manchmal so ist, dann haben sie auf uns gewartet.
Also du hattest schon das Gefühl, dass sie auch diesen Stress gesucht haben.
Absolut, absolut. Also das war sehr offensichtlich. Und da waren wir ja draußen und dann sagte er, ey, ich will nur mit deinem Kumpel reden. Naja, wie es dann halt so kam, ich habe schon gesagt, okay, macht sich bereit, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es gleich losgeht. Und dann ging es auch los, ja, also wurde ihm eine verpasst und auf einmal ging es von links nach rechts, wie gesagt, auf einmal wurden auch Messer gezogen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir lagen dann halt, wie gesagt, zum Schluss beide auf dem Boden, jeder auf einer Seite, haben uns da durchgekämpft und haben es wirklich geschafft, dann auch rauszukommen und wegzukommen. Ja, also das war definitiv sehr, sehr prägend damals und eine Situation, die natürlich nicht immer vermeidbar ist, aber wie gesagt, durch diese Fähigkeiten, die wir beide schon mitgebracht haben, konnten wir uns da ganz gut rauskämpfen.
Ja. Ja, ihr hattet auch einen Schutzengel bei euch, neben den Kenntnissen, ne?
Absolut.
Hätte auch anders ausgehen können. Absolut. Wie verändert man sich denn als Mensch, wenn man solche, vielleicht in dieser Situation ja auch Extremsituationen kommt? Funktioniert man da eher? Denkt man da noch groß darüber nach, was man gerade tut?
Nachdenken ist nicht mehr. Das ist ja auch in unserem, ich sag mal so, im biologisch evolutionären Kontext bei uns gar nicht angelegt. Das heißt, das Gehirn funktioniert immer, wie es halt funktioniert und das Nervensystem auch, wie es funktioniert. Und letztendlich springen dann nur noch die Instinkte an und das, was im Nervensystem verankert ist. Und durch das Training, durch das viele Training, was wir auch schon hatten, das wurde dann eigentlich nur abgespult. Das heißt, im Tunnelblick, hattest du schon mal einen Tunnelblick?
Den hatte ich bestimmt, den habe ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwann mal. Ich bekomme es nur selten mit.
Ja, in der Regel sieht man maximal noch 30%.
Oh.
Das heißt, es ist wirklich nur noch funktional, das, was wo der maximale Fokus drauf liegt. Und man spult das, was man im Nervensystem verankert hat, spult man einfach nur noch ab. Oder beziehungsweise man ist in diesem Fight-or-Flight-Modus. Ja, bestimmt auch schon mal gehört. Das heißt Angriff, Verteidigung oder Schockstarre kann natürlich auch passieren. Und letztendlich, wie gesagt, 30% Wahrnehmung. Ich muss auch sagen, ich hatte ja schon so einige stressige Situationen, selbst auch trainingstechnisch, also jetzt nicht nur real draußen. Und man gerät immer in diesen Modus, ja, und man hatte ja auch einen maximalen wirklich Energieverbrauch in dieser kurzen Zeit. Und deswegen unter Stress, oder man setzt Menschen auch im Trainingsmodus und auch in den Spezialeinheiten maximal unter körperlichen Stress, das heißt, powert die richtig aus, weil man dann annähernd nachvollziehen kann, wie es in der realen Situation ist.
Ja. Ja, das ist nachvollziehbar, das hört man ja oft. Aber was hast du denn von diesem Abend mitgenommen? Bist du seitdem auch skeptischer, was die Gegenüber angeht oder warst du das schon immer? Wie reagierst du auf solche Situationen oder mögliche Gefahrensituationen? Schaust du den Menschen mehr an?
Ja, grundsätzlich Achtsamkeit. Also Achtsamkeit bestimmt eigentlich das ganze Leben. Ja, das heißt auch im Umgang miteinander, aber auch, wenn man halt schon auf sein Bauchgefühl, wenn man halt merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht und das Bauchgefühl hat in der Regel recht, und dann halt darüber nachzudenken, okay, was mache ich jetzt, was für Wege gibt es, um damit halt umzugehen und zum Beispiel jetzt auch in der Situation halt wirklich da rauszukommen. Und der zweite Punkt ist, den ich da realisiert habe, alles, was so ein bisschen fancy ist, ich sag mal so, nicht unbedingt funktional, einfach weg damit. Also das heißt auch in der Begegnung, es gibt Dinge, die halt funktionieren. Es gibt ja diese KISS-Formel aus dem Militär, aus dem amerikanischen Militär, die nennt sich Keep it simple and stupid. Und genauso ist es auch. Das heißt, Sachen immer einfach zu halten, nicht großartig kompliziert zu machen und die aber auch wirklich immer zu wiederholen, bis man sie beherrscht.
Mhm. Genau. So, und das machst du. Du beherrschst deinen Job, definitiv. Aber wie hat dein Umfeld damals reagiert, als du zur Polizei gegangen bist mit 21, 22 Jahren? Waren da alle begeistert?
Tatsächlich ja. Also fanden sie alle toll. Natürlich, wie gesagt, man ist Beamter. Polizei ist natürlich auch ein angesehener Beruf. Ja, vielleicht heute leidet der Ruf mittlerweile ein bisschen, aber grundsätzlich ist es ein angesehener Beruf und es ist ja auch an sich ein guter Job. Ja, also kann man ja wirklich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das hast du 10 Jahre gemacht. Und dann kam aber der Moment, als du für dich entschieden hast, du möchtest wieder aussteigen aus diesem Beruf.
Genau. Also ich hatte für mich einige Momente, wo ich halt für mich gemerkt habe, das hat aber primär wirklich charakterlich mit meiner Art und Weise, mit meinem, ja, wie soll ich es am besten sagen, nicht mit meinem Leben umzugehen, sondern mein Leben zu führen. Und ich stehe halt extrem auf Herausforderung und auf Vielfalt. Das heißt, neue Dinge anzugehen, mich fortzubilden, neue Erlebnisse zu schaffen. Und in einer Behörde ist man halt in einem Konstrukt gefangen. Und für mich war es so wirklich nochmal rauszugehen in die freie Wirtschaft, dort nochmal andere Sachen zu erleben. Und das habe ich jetzt auch gerade, das heißt, schon mehrere Firmengründungen, ja, habe ich jetzt schon halt hinter mir. Und immer wieder halt neu zu schauen, worauf hast du Lust, was kannst du auch aus der Behörde halt mitnehmen, um wirklich rauszutragen, ja, im positiven Sinne, das heißt aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Und das ist halt, was mich sehr, sehr begeistert und für was ich eigentlich wirklich lebe. Ja.
Also, dass du neugierig bist, das merkt man, denn sonst wärst du auch nicht bei mir im Podcast. Das gehört ja auch dazu, wenn wir uns unterhalten, dass du auch diese Offenheit mitbringst, um über dein Leben zu erzählen. Auf deine Unternehmen oder das, was du jetzt machst, gehen wir auch gleich noch ein. Aber du hast es schon erwähnt, du bist dann in die freie Wirtschaft gewechselt und zwar als Kampfkunstlehrer für zwei Kampfkünste, die ich leider nicht aussprechen kann. Magst du mir mal kurz helfen? Wie heißen die denn?
Genau, Wing Chun und Eskrima.
Okay.
Ja, also es wird schon mittlerweile immer bekannter, aber trotzdem für viele ist da noch ein großes Fragezeichen.
Die hören sich schon gefährlich an. Was steckt da dahinter?
Also Wing Chun kommt aus dem südchinesischen Raum und das ist halt wirklich Kampfkunst, ja, kommt aus dem Kung-Fu-System. Und da geht es um Selbstverteidigung. Kennst du ja Bruce Lee zum Beispiel?
Ja, natürlich. Nicht persönlich, aber vom Namen her.
Genau,
Bruce Lee. Und von seinen Filmen.
Genau, und Bruce Lee kam damals zum Beispiel aus dem Wing Chun und aus dem Taekwondo, aus beiden Kampfkünsten. Und dann noch Eskrima, und Eskrima kommt von den Philippinen, und da geht es um Waffen sozusagen. Das heißt, sich mit Waffen zu verteidigen und bis ins Waffenlose. Das heißt, dass auch diese Konzepte auch ins Waffenlose natürlich dann auch anwenden zu können. Und das ergänzt sich halt auch wunderbar miteinander in der Selbstverteidigung.
Was ist denn für dich eine Waffe? Ist das immer eine Waffe, wie man sie kennt, oder kann alles in einer Wohnung irgendwie eine Waffe sein?
Na, alles in einer Wohnung kann eine Waffe sein. Und das lernt man genauso durch diese Konzepte. Das heißt, egal, was ich quasi zu greifen kriege, das auch genauso zu nutzen. Unabhängig, ob ich jetzt ein Messer in der Hand habe oder, wie gesagt, eine Machete in der Hand habe oder einfach nur einen Stock in der Hand habe oder eine Fernbedienung.
Ja.
Das heißt, diese Konzepte bleiben gleich. Natürlich, die Anwendungen sind vom Feeling her noch ein bisschen anders. Ja, definitiv. Aber diese, wie gesagt, diese Konzepte wiederholen sich immer wieder. Am Ende des Tages.
Und wenn du an deine erste Nahkampfausbildung denkst, was war damals härter, das Training oder die Realität? Das da draußen.
Ja, es gibt ein schönes Motto, das heißt train as you fight. Ja, und das heißt, man sollte auch so trainieren, wie es halt auch draußen dann letztendlich abläuft. Und das hätte ich damals auch selber nie gedacht, als ich halt mit einem Trainingprozess immer gesteckt habe. Aber das dann draußen abzuspulen, ist am Ende des Tages einfacher, wenn man halt wirklich richtig trainiert hat, als im Training selber sich mit den Sachen dort halt richtig auseinanderzusetzen, ja, und nachhaltig auseinanderzusetzen. Und bei mir, also ich habe ja da wirklich meine absolute Passion entwickelt in diesen Kampfkünsten, weil es halt auch so realitätsnah ist. Mhm. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Judo, mit 6 Jahren mit Judo angefangen, ganz klassisch damals.
Ja, wie jeder mit 6 Jahren Judo anfängt.
Genau.
Ja.
Genau.
Wann hattest du denn den schwarzen Gürtel?
Den hatte ich tatsächlich nie. Denn, also ich war 7 Jahre, ich war 7 Jahre im Judo, viel auf Wettkämpfen auch immer unterwegs. Ja. Und dann war ich so in der 8. Klasse und habe halt gemerkt, irgendwie nicht mehr meins. Dann habe ich so ein bisschen Kraftsport angefangen, habe mich ein bisschen ausprobiert und bin da zum Thai-Boxen, zum Kickboxen, dann ein bisschen Mixed Martial Arts, also alles so ein bisschen, wie gesagt, rumprobiert. Und dann letztendlich zur Selbstverteidigung eher gekommen, wie gesagt, Wing Chun und Eskrima.
Ja, das hört sich bei dir alles so an, als wenn du mal um den Block kurz spazieren gehst. Das ist ja schon eine Menge. Aber es ist doch so, je nach Kontext, beim Militär, Polizei, Sicherheitskräften, Kampfsport, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, glaube ich, auch bei diesen Kampfsportarten. Ne? Da geht es ja viel auch um die Körperhaltung. Bewegungslehre spielt, denke ich mal, auch eine Rolle.
Absolut.
Wie stehe ich überhaupt vor jemanden? Wie wirke ich selbstbewusst? Wie sollte ich mich vielleicht auch, ich will nicht sagen präsentieren, aber schon zeigen, dass der Gegenüber es gar nicht versucht, mich in irgendeiner Form zu bedrängen oder anzugreifen.
Genau, absolut. Also wie gesagt, da sind wir ja eigentlich bei der Selbstbehauptung schon mal.
Ja.
Ja, also das heißt im Verteidigungssinne. Natürlich, jetzt muss man es unterscheiden zu Behörden. Ja, da geht es ja nicht darum, sich selber zu behaupten, sondern da geht es natürlich darum, taktisch zu agieren und strategisch zu agieren. Und wie du es ja gerade genau richtig gesagt hast, das heißt, mich schon in die richtige Position zu bringen, das ist für mich am Ende des Tages, wenn es eskaliert, ja, dass ich halt am Ende gesund auch aus der Nummer rauskomme. Ja, und beziehungsweise den anderen natürlich dann auch dementsprechend natürlich entweder fessle oder wie gesagt in eine Sicherungsposition bringe. Mhm. Das andere ist natürlich, ich gehe direkt Ja, wie zum Beispiel in den Spezialeinheiten, ja, nehmen wir jetzt mal beispielsweise das SEK oder MEK auch bei Zugriffen, gehe direkt halt rein und muss die Person dingfest machen. Also das heißt, es ist ja auch ein Personenschutz, ja, wo ich ja wie gesagt auch tätig war. Auch im Personenschutz ist das wieder ein bisschen, du musst aus der Sache rauskommen, das heißt deine Schutzperson nehmen, dich so positionieren, dass du halt wirklich wegkommst. Das ist das eigentliche Ziel und natürlich, dass der andere den Täter dann unschädlich macht in dem Fall. Ja.
Jetzt hast du das Thema Fesseln schon angesprochen, da sollte ich dich mal mit meinem Podcast-Gast Lady Susan connecten, eine Domina aus Berlin, die fesselt auch gerne und da zahlen die Gegenüber noch Geld. Ja, also kannst du ordentlich Geld machen hier in der Hauptstadt.
Ja, ich merke schon.
Ja, also die Welt ist eben klein. Aber zum Thema Verteidigungstechniken, da geht es ja auch viel um Schläge, Griffe, Würgeangriffe.
Genau.
Wenn man das trainiert, wie oft verletzt man sich da versehentlich selbst oder seinen Gegenüber oder ist das noch nie passiert?
Doch, das kann immer mal passieren. Also letztendlich, wie gesagt, da sind wir wieder bei Achtsamkeit, ja, was wir vorhin schon hatten. Es geht natürlich um achtsames Miteinander. Jetzt müssen wir noch mal differenzieren zwischen Kampfsport und Kampfkunst. Das heißt, Kampfsport ist ja darauf ausgelegt, dass ein sportlicher Aspekt dahinter ist und da geht es auch ganz schön zur Sache. Das kannst du in der Kampfkunst natürlich auch machen, aber das ist kein sportlicher Aspekt dahinter. Das heißt, auch viel Achtsamkeit, ja, die Bewegung auch richtig auszuführen und am Ende des Tages kann man das aber nie verhindern. Das heißt, ich wurde auch schon verletzt, ich habe auch schon versehentlich andere verletzt. Ja, also, aber am Ende des Tages geht es auch darum, selbst dann mit dem Schmerz, selbst wenn das mal halt dazu kommt, auch dann umzugehen, weil, wenn man sich auch mal selbst verteidigen muss, ja, auch mal draußen, kann es auch mal passieren, dass ich was abkriege. Und das heißt, wenn ich dann halt wirklich das kenne, auch mal mit dem Schlag umzugehen, das ist natürlich dann extrem wertvoll. Ja,
ja, du trainierst ja auch, damit du unter Druck handlungsfähig bleibst.
Richtig.
Ja, das geht wahrscheinlich auch um Selbstbehauptung, mentale Stärke.
Genau.
Riesenthema.
Absolut.
Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem, was danach passierte. Denn du bist dann aus der, ich will jetzt nicht sagen freien Wirtschaft, aus dieser Zwischenstation dann in die Selbstständigkeit irgendwann gewechselt.
Genau.
So, und vielleicht magst du erzählen, wann war das und wie kam es dazu?
Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. In der Zeit ist aber wirklich viel, viel passiert. Das heißt, ich habe eigentlich viele Sachen gleichzeitig angefangen, weil ich halt so viele eigentlich Passionen habe.
Wie viel schläfst du jede Nacht? Kommst du auf deine 4 Stunden?
Nicht viel. Nicht viel. Also die Arbeitszeit ist wirklich enorm.
Okay.
Also ich arbeite so im Schnitt 90 bis 100 Stunden die Woche.
Das ist mehr als eine Menge.
Aber
mein Gott.
Aber am Ende des Tages ist es auch wirklich meine Leidenschaft. Meine Frau sagt auch manchmal zu mir, du redest nur über die Arbeit. Aber für mich ist es so, ja, das ist aber für mich auch Hobby.
Also aber deine Frau sieht dich wahrscheinlich auch nicht oft.
nee, nicht so oft, aber wir kommen gut damit trotzdem.
Ja, das hoffe ich mal. 100 Stunden sind schon eine Menge.
Ja.
Also da muss man echt auf sich aufpassen. Aber das tust du ja, sonst würdest du es ja nicht machen.
Genau. Also wie gesagt, deswegen, also ich habe halt mit der physischen Sicherheit, Sicherheitsberatung, also im Consulting dann erstmal weitergemacht. Das heißt, in der Operations, also Corporate Security, war da halt unterwegs und Unternehmen und großen Konzernen und habe gleichzeitig eine Firma aufgebaut mit jemandem zusammen. Da geht es um Sicherheitstrainings. Ja, das heißt, wir haben bei Deeskalation, interkulturelle Kompetenz angefangen, zum Gewaltschutz, zu Krisenmanagement-Trainings oder Krisentrainings, Anti-Armut-Trainings etc.
Ja.
Und haben den Bereich halt immer mehr ausgebaut. Und haben jetzt vor ein paar Monaten angefangen, aus genau dieser der Entwicklung heraus und aus dieser Erfahrung heraus, aber das Team ist noch ein bisschen größer geworden, das heißt, wir sind ja zu viert mittlerweile, und eine Software zu entwickeln für Krisenmanagement, weil wir festgestellt haben, natürlich ist es halt ein Riesenthema und viele Unternehmen haben viele gute Konzepte, wenn sie welche haben, aber trainieren die Sachen nicht. Und letztendlich, also ist das natürlich der eine Part, ist, dass es gesetzlich auch immer mehr, vor allem für kritische Infrastrukturen, das immer enger gezogen wird, das heißt auf EU-Ebene. Und der andere Part ist aber natürlich, dass es auch immer um Leib und Leben und auch ums Überleben des Unternehmens geht.
Ja. Was sind denn typische Situationen, in denen Unternehmen dich als Krisentrainings-Sicherheitsexperten anrufen?
Naja, also meinst du jetzt...
Geht es da um akute Sicherheits- und Bedrohungslagen, also das, was wir eben auch so immer aus den Medien kennen? Da geht es ja oft um Bombendrohungen, Amoklagen, Bedrohungen von Mitarbeitenden, Spionage, Sabotage, Cyberangriffe.
Genau, also wie gesagt, das ist immer, wie gesagt, aus dem Kontext heraus. Das heißt, in dem einen Unternehmen geht es dann wirklich um zwischenmenschliche Sachen. Das kann wirklich rein die Eskalation sein. Ja, das heißt, die haben öfter mal Probleme mit, sei es Kunden, sei es vielleicht sogar untereinander.
Ja.
Und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann wird es auch handgreiflich. Ja, das heißt, da geht es wirklich um zwischenmenschliche Aspekte und eher Mindset und Kommunikation. Dann haben wir, wie gesagt, diese physische Sicherheit. Und da geht es darum, präventiv tätig zu werden. Das heißt, ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Videoüberwachungsanlagen oder nehmen wir jetzt mal die Zäune mit hochzuziehen, ja, die ganzen Prozesse zu etablieren, auch operativ etc. Das heißt, diese ganzen Sicherungsmaßnahmen oder Zugriffskontrollen, ja, beispielsweise. So, und das nächste Thema ist halt, wie gesagt, dann Software, aber was wir auch physisch trainieren, das heißt Evakuierung beispielsweise oder wir haben eine Amoklage, das kann zum Beispiel auch sein. Wir haben einen Brand, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben ein Blackout-Szenario, wie gehen wir damit um? Und das bilden wir sowohl physisch ab, das heißt vor Ort, ja, mit den Leuten oder mit dem Unternehmen meistens oder mit den Behörden und auch in der Software, das heißt, dass sie das selber für sich trainieren können, das ist natürlich KI, gestützt das Ganze und können es auch, ohne dass wir da sind, für sich selber halt trainieren.
Jetzt hast du ja auch schon die internen Krisen angesprochen, Arbeitskonflikte, Eskalationen, vielleicht auch in der Belegschaft. Wie reagieren denn Mitarbeiter, wenn ihr da in die Unternehmen geht? Begrüßen die euch mit offenen Händen und Armen?
Meistens, ja. Meistens sogar sind sie sehr dankbar darüber. Sehr dankbar, dass jemand da ist, dass das Unternehmen, weil die fühlen sich natürlich auch wertgeschätzt dadurch, ja, das Unternehmen sich darum kümmert oder die Behörde. Und sind da sehr offen. Also man muss sich eigentlich vorstellen, vor allen Dingen bei den Deeskalationsthemen, die erste Stunde besteht erstmal daraus, dass sie alles rauslassen. So, das ist eigentlich ist fast nur Zuhören.
Ist wie bei einer Paarberatung. Hatte ich auch schon hier. Kann dir zu allen Themen irgendwas erzählen. Ja, die erste Stunde ist immer die wichtigste.
Ja, ja, genau. Aber das ist auch gut für uns.
Da hört ihr dann nur zu.
Genau, also wir hören nur zu, gehen natürlich auch ein bisschen drauf ein und dann schauen wir schon mal, okay, in welche Richtung das geht, wo der Fokus liegt. Und wie wir natürlich auch die Praxis dann gestalten. Ja, weil alles letztendlich, was man theoretisch macht, muss man auch praktisch tun, damit es auch hängen bleibt. Ja. Und richten uns dann halt wirklich komplett natürlich dann aus auf die Menschen oder die Teilnehmer, die dann halt vor uns sitzen. Und das eine ist nämlich, was man im Vorfeld auch hört, ja, vielleicht von der Geschäftsführung, ja, oder jeweiligen verantwortlichen Personen. Das andere ist, was man von Teilnehmern selber hört. Und wie gesagt, deswegen richten wir uns da wirklich komplett immer nach den Teilnehmern und sind da auch sehr adaptiv in den ganzen Prozessen und auch im ganzen Seminar.
Ja, aber oft ist es doch vielleicht schon zu spät, wenn euch Unternehmen kontaktieren, dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Meistens, oder kann man da noch was machen?
Meistens tatsächlich. Also wenn es zu spät ist, dann wollen wir immer Selbstverteidigung mit drin haben. wenn es noch nicht zu spät war und vielleicht Situationen vielleicht auch noch nicht handgreiflich wurden, dann ist es meistens eher stiefmütterlich, das heißt, man reißt mal Sachen an. Ja. Es ist aber nicht der Hauptfokus, sondern geht es eher wirklich um die kommunikativen Aspekte, wie man halt dort besser einfach letztendlich damit umgeht, aber auch natürlich sich selber positioniert, sich selber behaupten kann. Also man merkt es immer schon, wenn es wirklich mal geknallt hat, dann verschiebt sich der Fokus.
Wie bereit sind Firmen deiner Erfahrung nach, sich wirklich mit Krisen und Notfallplänen auseinanderzusetzen, bevor etwas passiert?
Ja, ganz offen, sehr stiefmütterlich. Zum größten Teil, nicht alle, aber der große Teil stiefmütterlich. Weil der Hauptgrund ist, am Ende des Tages, damit verdient man erstmal primär kein Geld. Ja, muss man einfach so sagen, obwohl es so ein extrem wichtiges Thema ist. Ja, wie gesagt, also unabhängig jetzt vom Unternehmen selber, es hängen da immer Menschen dran und Menschenleben. Ja, und die Gesundheit von Menschen.
Und Arbeitsplätze, nicht nur die Gesundheit, absolut. Eben auch das Wirtschaftliche.
Genau.
Das ist die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens.
Richtig, richtig.
Ja.
So, und es wird halt, wie gesagt, oft ein bisschen beiseite geschoben und ja, wir haben erstmal andere Themen, da müssen wir auch erstmal ran und Budget und aber am Ende des Tages, die Erfahrung zeigt, dass roundabout 2/3 der Unternehmen diesmal wirklich getroffen hat, zum Beispiel bei Cyberattacken ist es ganz extrem, diesmal richtig getroffen hat, auch die nächsten 1-2 Jahre nicht mehr überleben.
Habe ich das richtig verstanden? 2/3? Ja. 2/3?
Ja.
Ja. Boah, das ist ja schon
eine Menge. Also es hat sogar einen, der bei uns im Team ist, der Softwareentwickler.
Ja.
Den zum Beispiel, der hat auch einen sehr guten Freund, der hat auch ein Softwareunternehmen gehabt, den hat es auch getroffen. Innerhalb von einem Jahr war der nicht mehr auf dem Markt. Weil er es nicht finanziell stemmen konnte. Die wurden halt auch mit Erpressungszahlungen etc. Dann konnten sie ewig nicht arbeiten, haben das Vertrauen verloren auf dem Markt, ja, Integrität verloren natürlich.
Ja.
Und dadurch, wie gesagt, haben sie es nicht geschafft, obwohl die wirklich sehr, sehr gut im Aufbau war. Also war schon keine kleine Bude mehr, sagen wir es mal so.
Also das geht dann auch sehr schnell an die Reputation des Unternehmens.
Absolut.
Und dann ist Schicht im Schacht,
richtig,
im schlimmsten Falle.
Richtig.
Wie sieht denn so ein ruhiger Tag bei dir aus, wenn du nicht gerade bei mir stehst und dich mit mir unterhältst? Gibt es den überhaupt in deinem Leben?
Ja, sehr selten.
Wie kommst du zur Ruhe?
Sehr selten. Also eigentlich tatsächlich, ich habe das letztens erst mit meiner Frau gehabt, meine Frau bringe ich immer wieder mit ein.
Ja, aber nicht in die Schlägerei.
Nein. Und ich saß in meinem Wintergarten. Ich liebe meinen Wintergarten.
Ja.
So. Und ich saß in meinem Wintergarten auf meiner Couch. Ja, die kann man auch so ein bisschen ausfahren, das heißt, man liegt da so schön.
Die Couch oder den Wintergarten?
Die Couch.
Okay.
Genau. Und liegt dann so schön und mach mir dann zur Entspannung immer so ein bisschen meditative Musik an, aber so ein bisschen auch so im Asiatischen, ja, weil ich mag das Asiatische sehr.
Mhm.
Und hab ein bisschen gearbeitet dabei. Und letztendlich lese ich aber auch manchmal einfach dann irgendein Buch, also meistens aber Sachbücher. Also ich mag sehr Sachbücher. Und ich habe ja auch dann gesagt, weil sie kam so, sie so, siehst sehr entspannt aus. Ich so, ey, ich glaube, ich werde später auch jemand sein, der einfach nur irgendwo, dass wir im Wald irgendwo ein Haus haben, da sitze ich vor einem Kamin und schreibe ein Buch oder so.
Also Bücher schreiben kann ich dir nur empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall, um auch einiges zu verarbeiten. Aber ich kann das auch bestätigen, wenn man dich sieht, du ruhst ja auch in dir. Ja, du bist ja schon eine Erscheinung auch, aber im positiven Sinne jetzt, dass man sich denkt, naja, dem bringt so schnell nichts aus der Ruhe, aber mit dem möchte ich mich auch nicht anlegen. Und ich glaube, diese Kombination, die macht es dann auch aus, dass du diese Autorität auch im Job hast.
Ja, danke dir erstmal dafür, aber du sprichst es eigentlich schon an, genau das ist es. Das heißt, umso mehr man sich genau mit diesem Stress, weil ich habe ja auch ein sehr hohes Stresslevel, auch immer die Jahre gehabt. Und das heißt, vorher waren es eher einsatzlagentechnisch, trainingstechnisch und irgendwann ging es dann halt eher in Termindruck rein.
Mhm.
So. Und so stärker der wurde, habe ich immer gemerkt, also ich sag mal so, ich habe halt durch das Training aus der Kampfkunst so weit, ohne dass ich es bewusst gemacht habe, aber dass mein Körper und mein Geist automatisch runterfährt, wenn das Level überschritten ist. So, fährt automatisch runter, dann brauche ich meistens vielleicht einen halben Tag, einen Abend und dann bin ich nächsten Tag wieder da. Und durch diese Stresssituation immer wieder durchzugehen, immer wieder zu sagen, okay, weiter geht's, Herausforderungen annehmen, etc. Ja, im positiven Sinne. Das heißt, es ist nicht so, dass ich es ja nicht gerne gemacht habe. Das wäre ja was anderes. Weil ich es ja gerne gemacht habe und wirklich immer ein Ziel vor Augen hatte und immer weiter. Und dadurch wird man einfach auch ruhiger.
Mhm.
Weil man merkt, also dieses Bewusstsein bei einem selber dann kommt, ich kann mit den Situationen umgehen. Ich kriege das auch hin und dadurch steigt natürlich das Selbstvertrauen und automatisch, wie gesagt, dadurch fährt man einfach runter.
Da geht ja auch jeder anders damit um. Ich habe zum Beispiel hier eine Akupressurmatte, auf die lege ich mich dann mal.
Ah, auch schön.
Ist für die Durchblutung super.
Ja.
Und nach einigen Minuten kommt man auch wirklich zur Ruhe und denkt sich, egal wie stressig der Tag war und was für Termine noch anstehen, jetzt bin ich mal mit mir selbst irgendwie völlig im Reinen und schließe die Augen und alles wird gut. Aber klar, also wenn du das beherrschst, das ist total wichtig in deinem Beruf. Welche Rolle spielt Kommunikation bei Deeskalation? Was machen denn viele im Alltag falsch, wenn es brenzlig wird? Wird da zu viel geschrien?
Also grundsätzlich falsch würde ich jetzt gar nicht mal sagen, sondern es ist eher das fehlende Bewusstsein. Ja, also wie gesagt, unser Bewusstsein ist halt nun mal vielleicht 10-15% und der Rest läuft unbewusst bei uns ab. Und letztendlich, wie gesagt, das Gehirn ist halt, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, halt aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Ja, das heißt, was passiert? Wir haben das Stammhirn, dann haben wir das Kleinhirn und dann das jüngste Gehirn sozusagen, das ist ja das Großhirn und da findet auch unsere Entscheidungsfindung statt, ja, im präfrontalen Kortex. Und was passiert bei den meisten Menschen, wenn sie mit einer Situation auch überfordert sind oder nicht bewusst damit umgehen, dass sie emotional werden? Ja, das hat was damit zu tun. Das heißt, es geht in die emotionale Sparte rein. Und letztendlich, das machen wir auch in den Seminaren. Ja, ich komme gleich auf Kommunikation wieder zurück.
In den Seminaren. Alles gut, ich höre dir aufmerksam zu.
Wir alle. Dass wir immer Folgendes sagen: Passt auf, es geht nicht darum, dass wenn ihr heute hier rausgeht, dass ihr alles könnt. Es geht darum, dass ihr bewusster damit umgehen lernt. So. Und wir geben euch Tools in die Hand, aber wichtig ist diese Selbstreflexion, mich selber besser einfach auch zu verstehen und letztendlich daraus einfach zu schöpfen. So. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann kommt die Kommunikation grundsätzlich ja ins Spiel, das heißt bewussteres Auftreten. Das ist ja auch schon mal über 50% macht einfach die Körpersprache aus. So, das ist ja auch Kommunikation in jeglicher Form. So, und dann kommt natürlich, was man sagt, wie man zuhört, ja, das heißt aktives Zuhören. Weil, nur als Beispiel, kennst du es selber von dir, wenn du dich mal richtig gestritten hast in der Vergangenheit und wenn der andere dann was sagt, was machst du denn automatisch meistens?
Der andere lag am Boden. Kleiner Scherz am Rande, keine Ahnung. Ich höre aufmerksam zu, ich werde selten laut. Also wer mich kennt, weiß das. Mhm. Ich glaube, es gibt vielleicht zwei Menschen in meinem Leben, die mich mal schreien gehört haben. Mhm. Also als Kind mal von der Kindheit mal abgesehen. Ja, da hat man sich ja über alles geärgert. Absolut, ja. Aber so im Erwachsenenleben, wenn ich mich ärgere, ziehe ich mich eher zurück. Dann werde ich leiser, dann werde ich wortkarg. Mhm. Dann ich bin niemand, der Menschen anschreit. Wenn es sein muss, also wenn es jetzt eine Gefahrensituation werde, würde ich mich schon wehren können, würde mich auch mitteilen. Mhm. Aber in einem zwischenmenschlichen Streit, bei mir passiert das nicht.
Meistens, was nämlich meistens abläuft bei uns, ist halt, dass wir drüber nachdenken, was wir jetzt als nächstes bringen können. Das heißt, es ist nicht lösungsorientiert. So, und das Erste, was auch mit klar sein muss, lösungsorientiertes Handeln. Das heißt, was will ich jetzt erreichen? Weil dadurch, das ist meine Strategie und dadurch muss ich auch meine Taktik sozusagen ausrichten. Ja, jetzt hört man ein bisschen bei mir die Behörde raus. aber genau das ist es am Ende des Tages. Das heißt, egal in welchem Lebensbereich ich mich befinde, wenn ich ein Ziel anvisiere, ja, dann brauche ich eine Strategie und dadurch die Taktik. Und wenn ich jetzt sage, ich will deeskalieren und will die Situation runterfahren, muss ich auch dementsprechend handeln und dann auch kommunizieren, auf den anderen eingehen. Und jetzt kommt es eigentlich, das ist das Schlagwort auch aus der Psychologie, Perspektivwechsel einnehmen. Mhm. Sich selber zu fragen, woher kommen Dinge, ja, warum ist der andere gerade so, wie sagt es jetzt zuhören. Und dementsprechend kann ich meine Kommunikation auch natürlich anpassen, dass es auf Augenhöhe ist, dass ich ruhig bleibe etc.
Und das hilft immer?
Nein. Nicht immer. Nicht immer, aber muss ich ganz klar so sagen. Aber es kann ganz viel bewirken. Ja, wirklich ganz, ganz viel bewirken. Ja. Ich hatte ja selber schon viele Situationen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, immer noch viel in der Sicherheit auch zu tun. Und man kann, wie gesagt, Dinge einfach runterfahren. Wie gesagt, aber nicht bei jedem. Aber selbst am Ende des Tages, es ist wie, das ist eigentlich so ein Leitsatz von mir, Kraft wirkt nur auf Kraft. Das heißt, am Ende des Tages, das ist wie so, als wenn, musst du dir vorstellen, hast du schon mal einen Fisch berührt, der immer weggeflutscht ist? Wie so ein Aal?
Ich habe schon alles Mögliche berührt an Tieren. Mal in Kenia, da hatte ich auch alle möglichen Tiere, also Fische habe ich natürlich in meiner Kindheit berührt. Klar, ich komme ja vom Land. Ja. Ich will jetzt nicht sagen gestreichelt, aber berührt.
Aber das ist am Ende des Tages, wenn du es anfasst, der flutscht immer wieder weg. Ja. Das heißt, meine Kraft wirkt nicht. Und wenn jemand schreit und rumberührt und ich auch rumbrülle, schaukelt sich das hoch, automatisch. Wenn ich aber jemanden wirklich einfach mal lasse und kennst du, es gibt ja diese Menschen, die von Grund auf tief entspannt sind und ruhig sind.
Ja, ich hatte leider noch nicht den Dalai Lama hier. Den würde ich auch gerne mal interviewen. Das wäre zum Beispiel jemand, von dem man viel lernen kann.
Absolut. Ja. Aber genau das ist, wie gesagt, diese Ruhe auszustrahlen und diese Selbstsicherheit am Ende. Weil die ruhigsten, ich sag's immer so, wie es ist, die ruhigsten Menschen in einer Stresssituation, das sind die, mit denen man sich nicht anlegen möchte.
Ja,
tatsächlich. Nicht die lautesten. Das ist wie bei kleinen Hunden, ja, die kläffen gerne. Ja, hast du mal einen größeren Hund, der ganz ruhig ist, der packt dann auf einmal zu.
Kann ich nur bestätigen. Gibt es denn eine Sache, bei der du selbst regelmäßig deeskalieren musst oder auch selbst kläffst? Also zum Beispiel beim Autofahren oder in der Warteschlange im Supermarkt?
Definitiv.
Mit was hat man dich denn?
Beim Autofahren.
Oh.
Aber das ist gut, weil dann kann ich für mich selber alles rauslassen.
Da muss deine Frau dich dann auch ein bisschen
meine Frau macht beruhigen.
Mit. Ach, die schreit dann auch noch mit, na großartig.
Nee, also
wird das ja immer besser.
Genau, das ist aber wirklich, ich sage immer, man kann es ja machen, solange man niemanden schadet. So. Und wenn ich da alleine bin und das selber dann rauslasse, dann bin ich auch wieder entspannter.
Das sagt sich meine Lady Susan sagt sich das ja auch immer als Domina, solange ich jemanden, wenn er das möchte, dann bekommt er das. Ja? Sie verletzt niemanden, so geht es Menschen gut. Ich hatte eine Dildo-Designerin bei mir zu Gast, Anja Kruschemann, die hat eine Dildo-Manufaktur in Dresden und die hilft auch Menschen, sich zu beruhigen und zu lächeln im Alltag.
Absolut.
Ja, gibt es viele Wege. So, aber jetzt werden wir wieder seriös in diesem Podcast, denn wir müssen jetzt das Spagat irgendwie noch hinbekommen zum Thema Kinder und Jugendliche. Du arbeitest ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Mhm. Wo liegen denn die größten Unterschiede beim Thema Selbstbehauptung, Gewaltprävention, gerade in diesem Alter, wenn es dann in die Pubertät geht und so weiter? Was denken denn Kinder eigentlich, wenn du ihnen was über eine Gefahr oder eine Selbstverteidigung erzählst? Ist das für sie Spiel oder Ernst?
Also tatsächlich benennen wir die Dinge mal so, wie sie sind. Ja, natürlich muss man gucken, dass man bei Kindern den Erklärungskontext noch ein bisschen länger hält. Ja, das heißt, Kinder agieren ja nicht aus dem Bewusstsein heraus. Das kommt ja später so mit 12 Jahren, so in der Regel 11, 12 Jahren, so roundabout. Und das heißt, die nehmen Dinge noch anders wahr und die Herangehensweise und die Situation sind natürlich auch anders, meistens die Kinder betreffen, als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen kann man nochmal ganz klar auf den Punkt, noch klarer auf den Punkt sein. Und bei Kindern holt man dann vielleicht ein bisschen mehr aus, aber am Ende des Tages, das haben wir auch immer gemacht, wenn Situationen stattgefunden haben und selbst wirklich hässliche Situation. Ja, auch wo Kinder in den Park geschleppt wurden und mit einem Messer bedroht wurden, wenn du das und das nicht machst, dann passiert das und das. So, und es war nicht immer leicht für die Kinder. Ja, es gab auch Situationen, das eine oder andere muss man noch mal ein bisschen auffangen, aber es hat ihnen immer extrem viel gebracht, weil diese Achtsamkeit dadurch kam. Das heißt, okay, das passiert wirklich, ja, und das ist auch die Welt da draußen. Und ich kann aber lernen, damit umzugehen. Ja, und das ist am Ende des Tages immer dieses Mitnehmen, dieses Führen. Und das ist halt bei Kindern, wie gesagt, durch dieses auch unterbewusste Handeln oder durch diesen Erfahrungsschatz, der halt nicht da ist, die halt nochmal, wie gesagt, anders mitzunehmen. Und das hat man auch immer bei den Eltern gemerkt, die waren auch immer sehr, sehr dankbar darüber, dass es auch so klar benannt wurde. Natürlich, wie gesagt, hat man auch seine Spielereien und alles gemacht, absolut. Aber solche Sachen wurden im richtigen Kontext betrachtet.
Ja. Ja,
weil das ist kein Spiel.
Ja, Kinder lösen Konflikte einfach anders.
Absolut.
Ja, die denken da nicht groß nach. Da wird einfach mal vielleicht mit der Schaufel auf den Kopf geschlagen.
Richtig.
Und dann ist wieder gut. Und dann lacht man auch oder auch nicht.
Richtig.
Geht ihr dann in Kindergärten? Kindergärten vielleicht nicht, aber geht ihr in Schulen? Arbeitet ihr mit Schulen zusammen, genau, oder kommen Eltern auf euch zu oder beides?
Genau. Eltern. In Schulen, ja. Ob Stiftungen auch sind, da sind wir auch unterwegs. Ja, wie gesagt, dann früher durch die Kampfgrundschule, wo ich halt noch viel mehr aktiv war, weil ich da natürlich auch die Zeit dann hatte. Also wir sind eigentlich überall unterwegs, wenn es dann auch um Kinder geht. Also es ist primär auch mein Fokus, ja, durch meine Erfahrung, muss ich auch so sagen, mit den Kindern, weil ich habe halt 6 Tage die Woche Kinder unterrichtet und das viele, viele Jahre. Und dadurch ist natürlich ein gewisser Erfahrungsschatz da.
Ja, was mich auch noch interessieren würde, fernab der Fragen, die ich jetzt gleich noch stellen werde, geistert mir die ganze Zeit durch den Kopf. Was ist denn für dich so die größere Herausforderung gewesen in der Vergangenheit? Brandenburger Polizei oder Berliner Polizei? Hauptstadt oder Landeshauptstadt von Brandenburg? Beziehungsweise das Bundesland Brandenburg. Wo glaubst du, hat man das als Polizist, Beamter schwerer in seinem Dienst?
Definitiv in Berlin.
Da ist auch mehr los.
Ne? Definitiv in Berlin. Also was man da alles mitkriegt, also wenn ich damals mit Kollegen halt geredet habe aus dem Berliner Raum, also ist schon irre, was hier los ist. Das hängt natürlich auch vom Bezirk ab und es hängt natürlich darauf an, welche Einheit ich bin, ob ich jetzt auch Streifenpolizist bin, ob ich jetzt in der Bereitschaftspolizei bin, ob ich in der Kripo bin etc. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab. Ja, und ob ich jetzt im Grunewald halt tätig bin oder in Neukölln, das ist halt Fakt, das ist halt ein Unterschied.
Ja. Ja. Ich hatte ja auch schon den Mario Langner von der Berliner Polizei bei mir, der hat damals auch erzählt, die gehen völlig neue Wege, auch in der Rekrutierung von Nachwuchs, schauen sich auch die Damen und Herren dann auch im Fitnessstudio an. Früher hat man vielleicht Anzeigen geschaltet, jetzt ist es TikTok, Instagram und Co. Das hat sich komplett verändert in den letzten Jahren.
Absolut.
Ja. Wie bist du denn damals auf die Polizei aufmerksam geworden? Über deine Eltern? Oder gab es da so einen Berufsinformationstag?
Ja, es ist auch. Das auch. Beides tatsächlich. Also wie gesagt, ich war ja schon immer so Polizei. Ich habe auch mal Bundeswehr damals überlegt. Mhm. Aber da war ich 9 Monate, war ich ja im Grundwehrdienst. War ja damals noch Pflicht.
Ja.
Und wusste dann auf keinen Fall. Ist nicht meins.
Ja.
Und habe mich dann halt gleichzeitig bei der Polizei beworben. Weil irgendwie so Staatsdienst war halt so früher meins. Mhm. Also ich fand es halt wirklich, ich habe da mal aufgesehen, ich fand es halt wirklich, also ich kannte auch Polizisten und fand es halt auch immer extrem spannend, weil das ist halt auch ein Tätigkeitsfeld, in dem sich halt nicht viele bewegen. Und
dann hättest du auch zum Finanzamt gehen können.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Aber alles fleißige Menschen, also nichts gegen die Beamten.
Nein,
alles gut.
Nee, geht nicht um Fleiß, aber bei mir ist es halt eher so raus. Ja. Ja, also ich wollte eigentlich früher, also was heißt, nicht nur früher, immer noch, nicht halt Bürojob machen, sondern ich wollte halt raus.
Das machst du auch, du bist ja auch viel unterwegs.
Genau.
Ja, nicht nur in der Hauptstadt und Brandenburg, wahrscheinlich bundesweit.
Ja.
Worüber kannst du heute lachen, worüber du früher nur den Kopf geschüttelt hast? Gibt's da was?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum größten Teil über mich selber. Also wenn ich mir überlege, noch vor allein 10 Jahren, also ich bin jetzt, ich sag mal so, ich werde jetzt 37 und oder vielleicht auch 12 Jahre, aber letztendlich, wie ich mich selber früher auch verhalten habe, auch in Trainings etc., das heißt, man erlangt ja mehr, immer mehr Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bewusstsein für bestimmte Situationen etc. Und wie ist es halt so mit Mitte 20, Testosteron und viel Sport, 2 Stunden Sport am Tag? Naja, man fühlt sich halt wie King Kong.
Ja.
Und am Ende des Tages fällt einem genau das auf die Füße. So, wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, denke ich mir manchmal so, ey Fabian, wie hast du dich damals verhalten? Also unfassbar. Aber dadurch auch viel gelernt, ja, auch viel gelernt, wie es halt nicht geht und wie es nicht funktioniert. Und dadurch da immer wieder diese Selbstreflexion und diesen Anspruch, sich selber dann halt aber auch zu verbessern und sich hart ins Gericht zu nehmen, dadurch am Ende des Tages sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es ist eigentlich was sehr Positives wiederum. Aber wie gesagt, ich selber, also manchmal denke ich mir so, oh Gott.
Da warte mal noch 20 Jahre ab. Wird nicht besser.
Das stimmt.
Jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Eine Frage, bei der du nur verlieren kannst, aber ich möchte sie dennoch stellen. Wie sicher ist Deutschland aus deiner ganz persönlichen Perspektive und wo siehst du da den größten Handlungsbedarf?
Also ich sag mal so, jeder hat ein Gefühl draußen. Ich höre es immer wieder. Und ich kriege es selber mit. Das heißt, der Sicherheitsbedarf wird größer, weil die Sicherheit runtergeht. Ja? Und das zeigen auch die Zahlen. Nehmen wir mal als Beispiel. Ja, jetzt kann man natürlich auch Corona mit dazu zählen. Okay, da war vielleicht draußen nicht so viel los. Aber seit 2021, um mal Zahlen zu nennen, 44% Anstieg, was Messerangriffe angeht. Wir haben Bedrohungsdelikte, die, glaube ich, 58% jetzt aus dem Kopf sind die nach oben gegangen, Körperverletzungsdelikte über 30%, Raubdelikte auch über 50% etc. Das heißt, wir haben einen extremen Anstieg, ja, und das ist halt Fakt und das merken die Menschen auch draußen. Und worauf die Menschen halt immer weniger Lust haben, ist, Dinge nicht klar zu benennen. Das heißt, sie wollen einfach, dass man ehrlich und aufrichtig zu ihnen ist und die Realität natürlich dann auch widerspiegelt und das halt nicht wegredet. Und es ist nun mal Fakt, ja, jetzt haben wir natürlich auch internationale Konflikte.
Ja.
Das heißt, überall ist eigentlich Angst bei den Menschen und die hoffen einfach nur, dass es besser wird und der Frust wird auch halt immer größer. Ja? Und da gibt es ganz viele Baustellen, wo man halt wirklich ansetzen muss. Und ich aus meiner Perspektive, ja, sehe das natürlich im größten Ansatz politisch, da wird halt zu wenig gemacht. Punkt.
So, aber da bleiben wir jetzt nochmal kurz, weil das ist schon spannend, was du sagst. Ja, also ich unterhalte mich ja auch mit vielen Menschen, auch mit meinen Eltern, die sagen immer zu mir, naja, du wohnst in Berlin, Kind, du musst immer auf dich achten und so weiter, nicht, dass du auch mal erschossen wirst oder verprügelt oder erstochen. Hört sich ja so lapidar an, aber das kann ja jederzeit passieren, rein theoretisch, ja.
Absolut.
So, ich habe jetzt nicht die Angst und die Gefahr, dass da was sein wird, aber man fährt ja auch viel mit den Öffentlichen. Jetzt verstehe ich persönlich nicht, wir sprechen oft von, sind das die Waffenverbotszonen oder Messerverbotszonen? Ist das ein Unterschied? Ich weiß nicht, Waffenverbotszonen umfasst, glaube ich, noch mehr. Da gibt es ja nur einige in Berlin. Aber eben, ich verstehe nicht, warum man das nicht komplett ausbauen kann auf den öffentlichen Raum. Wozu muss ich als Privatperson mit einem Küchenmesser durch die Gegend laufen?
Also grundsätzlich sind das alles nur politische Maßnahmen. Das ist auch so. Das heißt, dass man versucht, Menschen zu beruhigen. Ja, und das ist nichts, was wirklich Mehrwert bringt.
Ja.
Also wirklich überhaupt nicht. Und das heißt, es geht eigentlich um die ganze Grundeinstellung mit Situationen umzugehen. Und nehmen wir jetzt mal alleine, was passiert denn, wenn Menschen verurteilt werden wegen Körperverletzungen oder Angriff oder mit dem Messer und so weiter und so fort? Das ist wirklich, da passiert nicht viel. Und das heißt, es sind so viele, wie gesagt, deswegen sage ich, so viele Baustellen, wo man halt wirklich nachziehen muss. Und das meiste, also das habe ich damals wirklich in der Bereitschaftspolizei gelernt, weil die meisten Einsätze, die ich hatte, waren politische Maßnahmen, die getroffen wurden, weil irgendwo was passiert ist und man sich dann hinstellen musste, um die Bevölkerung zu beruhigen. Das ist halt Fakt. Und das ist halt der absolut falsche Ansatz, sondern wirklich heranzugehen, die Sicherheit hochzufahren, das Sicherheitsgefühl den Menschen wieder zurückzugeben. Aber dafür muss ich halt, wie gesagt, überall ran, weil das passt von vorne bis hinten nicht, so wie es gerade läuft.
Also mit Sicherheit hochfahren ist ja ein weiter Begriff. Hat das auch mit dem Strafrecht zu tun, sind wir zu lapidar unterwegs in Deutschland?
Ja, definitiv.
Okay. Ja, auch das ist eine spannende Diskussion, denn darüber spreche ich oft mit Freunden, wenn wir, ich glaube 21, ne, Erwachsenenstrafrecht, Pubertät beginnt jetzt deutlich früher, man möchte mit 17 vielleicht schon Auto fahren können, viele möchten auch schon wählen mit 16, 17. Sollte man das auch nochmal überdenken, dieses Alter nach unten zu setzen?
Also ich würde es nicht machen, persönlich, weil man ist viel zu beeinflussbar in dem Alter. Das ist meine persönliche Ansicht. Also auch wenn ich jetzt in mich selber hineinschaue, das heißt mit 16 hatte ich eigentlich noch nicht wirklich eine Meinung, sondern habe auf andere Menschen gehört, die mir was gesagt haben. Das heißt, dieses Bewusstsein kam erst später, wenn ich auch zum Beispiel selber schon mal draußen bin, ich vielleicht mehr Erfahrung gemacht habe, vielleicht auch sogar gearbeitet habe und so weiter und so fort. Und man bildet sich wirklich dann erst eine eigene Meinung, das kommt erst. Und deswegen bin ich persönlich nicht dafür, das runterzusetzen. Nein.
Also du setzt mehr auf Prävention, Aufklärung.
Ja.
In die Schulen gehen, dorthin in die Brennpunkte gehen. Absolut. Und wahrscheinlich auch die Ausstattung der Behörden, der Polizisten, die personelle Ausstattung. Mhm. Ja, das gehört ja alles irgendwie dazu.
Das gehört alles dort mit rein. Aber wie gesagt, grundsätzlich auch dieses Bewusstsein, genau wie du es ja schon gesagt hast, dieses Bewusstsein einfach bei den Menschen zu schaffen. Ich kann auch etwas tun, ich darf etwas tun. Aber ich erwarte natürlich, das heißt, dass von oben das auch mit gesteuert wird. Mhm. So, und da passiert einfach viel zu wenig. Also, wenn ich mir das halt angucke und mich auch mit, ehemaligen Kollegen unterhalte, und es kommt überall dasselbe. Es ist so.
Hast du denn selbst mal überlegt, auch in die Politik einzutreten?
Tatsächlich, zu engagieren? Tatsächlich, ja. Aber ich bin halt keiner, der ein Parteibuch irgendwie jetzt annehmen würde und let's go. Weil es nur ganz, ganz wenige Parteien gibt, was ich halt momentan teile. Und ich sag mal so, es ist auch kein Fan von Großparteien, wie sie gerade da sind.
Ja, das gehört zur Demokratie. Das darf ja auch jeder. Dazu ist ja eine Demokratie da, dass jeder seine Partei auch selbst wählen kann und sich selbst positionieren kann, wo er sich dann auch sieht als Wähler. Ja? Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs angekommen, aber ich möchte dir noch die Frage stellen, was du den Menschen mitgeben möchtest, die uns vielleicht auch jetzt in diesem Moment zuhören, diese Folge hören oder auch generell grundsätzlich, also Menschen, die Verantwortung für andere tragen, sei es in der Schule, im Krankenhaus, im Konzern. Was möchtest du Menschen mitgeben für die Zukunft? Was ist dir besonders wichtig?
Du hast es ja gerade schon gesagt, Stichwort Verantwortung. Das heißt, Verantwortung, da steckt ein Wort drin, das heißt Antwort. So, und ich sollte in einer Position, in der ich mich befinde, jede Position ist wichtig, und wenn ich aber die Verantwortung dafür trage, die Antworten haben, das heißt, oder wenigstens so weit gehen, dass ich, wie gesagt, selber mir die ganzen Bereiche angucke und die Leute, weil ich kann nur jemanden führen, wenn ich natürlich die Richtung mit vorgebe, jemanden mit an die Hand nehme. Und aber dafür brauche ich natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz, da brauche ich eine gewisse Expertise und das Ganze natürlich auch ernst genommen wird. Und das heißt, sich wirklich den Dingen anzunehmen und sich, wie gesagt, immer dieses Bewusstsein einfach zu schaffen, weil, vor allen Dingen im Sicherheitskontext, um da vielleicht nochmal zurückzugehen, spielt das eine Riesenrolle, weil die meisten Dinge passieren, weil halt die Menschen befordert sind oder einfach, weil Dinge nie betrachtet wurden oder nie angegangen wurden. Und das ist es vor allen Dingen bei Kindern, vor allen Dingen, wenn man mit Kindern arbeitet, vor allen Dingen in Schulen, sich auch mit Kindern bewusst zu beschäftigen, auch mit Psyche zu beschäftigen. Das heißt, also wie gesagt, ich könnte jetzt irgendwie noch, glaube ich, ewig drüber reden, aber worauf ich hinaus will, um es mal auf den Punkt zu bringen, sich wirklich nachhaltig mit den Dingen auseinanderzusetzen, egal was man macht und vor allen Dingen anderen Menschen zuzuhören, die Dinge schon getan haben und daraus zu lernen.
Also wenn wir das alles wieder etwas stärker tun, im Miteinander dem Gegenüber zuhören, haben wir viel erreicht.
Genau, danke, dass du sagst, weil es ist auch kein Konkurrenzkampf und es sollte ein Miteinander sein, weil dadurch ist es auch im Team so, dadurch wächst man und dadurch wird man stärker.
Ja, ich glaube, man muss auch wieder lernen, sich Meinungen sagen zu können, ohne sich sofort angegriffen zu fühlen. Das ist vielleicht auch etwas verloren gegangen.
Absolut.
Dass wir uns etwas sagen konnten, ohne uns gleichzeitig oder dem Gegenüber das Gefühl zu geben, man verletzt ihn oder man greift ihn an.
Absolut, absolut, genau so ist es.
Ja. Und daher hat diese Folge hoffentlich ein bisschen dazu beigetragen. Lieber Fabian, ich darf mich bei dir bedanken. Das war eine sehr informative, sehr spannende Aufzeichnung, die wir heute hier hatten. Wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du gesund bleibst und deine Fähigkeiten noch vielen Menschen beibringst, auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und alles Gute weiterhin für dich.
Hab vielen Dank nochmal, dass ich heute hier sein durfte und gerne wieder, André.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.